L'ora italiana, eure italienische Stunde mit Kultur, Musik und Veranstaltungen rund um Italien in München.
Jeden ersten Dienstag im Monat um 21 Uhr auf Radio Lora München 92.4. Schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Lora Italiana und herzlich willkommen zur Ausgabe unserer Sendung am 5. April auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4. Nach zwei langen Jahren Pandemie, das letzte, worüber wir uns alle Gedanken hätten machen wollen, ist Krieg. Als unsere letzte Sendung ausgestrahlt wurde, war eine knappe Woche seit dem Angriff von Russland gegen die Ukraine. Und wir konnten kaum fassen, dass 2022 wieder passiert. Krieg in Europa. Aber dann, ob Europa oder woanders, die Absurdität und Tragödie des Krieges zwischen den Menschen macht immer dieselben Opfer. Vor allem die Kinder und die Zuversicht im Leben. Viele Flüchtlinge erreichen Deutschland heute, wie im Jahr 2015, und doch einiges ist anders. Darüber wollen wir mit jemandem reden, wofür Integration nicht nur ein Wort ist, sondern eine Auf- und Hingabe. Norma Mattarei, Soziologin und Leiterin der Akademie der Nationen des Caritasverbandes München und Freising. Mit ihr haben wir die aktuelle Situation in München analysiert, mit ihren Herausforderungen, gelungenen und wenig gelungenen Aspekten. Aber wie immer fangen wir mit unserer Pillola di Italiano, mit Elisa aus Mailand, über Wörter, die aktuell leider viel zu oft zu hören sind. Bleiben Sie dran.
Buonasera da Milano, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Lora Italiana und herzlich willkommen bei unserer Pillola di Italiano im April. Diesmal sollen wir ein ganz ernstes Thema behandeln, und zwar die aktuelle tragische Situation in der Ukraine, der Krieg, auf Italienisch la guerra. Wir werden also ein paar Worte untersuchen, die wir in diesen Tagen leider täglich hören und sagen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, collaborare, vom Verb lavorare, arbeiten, um diesen Menschen zu helfen. Auf Italienischen aiutare. Aiuto ist die Hilfe und Soccorso ist die Bergung. Die Menschen, die jetzt zu fliehen versuchen, auf Italienischen scappare oder fuggire, heißen auf Italienischen profughi, Flüchtlinge. Das Wort profugo kommt nämlich aus dem Lateinischen fuggere, auf Italienischen fuggire, also fliehen. Ein Ausdruck, den wir jetzt immer hören, ist die humanitären Korridore, auf Italienischen i corridoi umanitari, wobei das Wort corridoio alleine Flur oder Gang bedeutet. Umanitario kommt dagegen aus dem Wort umano, menschlich. Das ist auf alle Fälle un'emergenza, ein Notfall. Und das Wort Emergenza entsteht aus emergere, auftauchen, wie etwas, die plötzlich auftritt. Also ja, liebe Zuhörer, die aktuelle Diskussion geht jetzt natürlich weiter in der Sendung. Ich danke euch vielmals, wie immer, für die Aufmerksamkeit und arrivederci bis zum nächsten Monat.
Wenn wir auf unsere neueste europäische Geschichte genau hinschauen, ist es nicht lange her, dass wir einen Krieg in der Mitte Europas erlebt haben, zum Beispiel in den Balkanen in den 90er Jahren. Und 2015 war der Krieg zwar nicht so nah, doch viele Menschen fanden hier Zuflucht. Es sieht so aus, als nicht einmal eine zweijährige ermüdende Pandemie in der Lage wäre, uns Menschen zur Vernunft zu bringen. Und so absurd es auch uns vorkommen mag, mussten wir am 24. Februar wieder den Beginn eines Krieges erleben. Und mit ihm die unendliche Tragödie derjenigen, die ihn kämpfen oder aber davon fliehen müssen. Unter anderem auch hierher nach Deutschland. Unser heutiger Gast hat schon mit vielen Menschen gearbeitet, die ihre Leben vom Grund her und in einem fremden Land neu starten mussten. Mit uns im Gespräch auf den Frequenzen von Radio Lora München 92.4 begrüßen wir Norma Mattarei, Soziologin und Leiterin der Akademie der Nationen des Caritatsverbandes München und Freising und engagiertes Mitglied der italienischen Gemeinde Münchens. Frau Mattarei, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Lora Italiana.
Ja, danke für die Einladung, freue mich.
Starten wir mit Notstandskrieg im Jahre 2022 kaum zu fassen und noch schwieriger zu akzeptieren. Wie war Ihre erste persönliche Reaktion darauf, die erste Gedanken und dann auch die erste Aktion, Impuls?
Als Erste muss ich sagen, dass ich diesen Krieg so nicht erwartet hätte, obwohl es so Anzeichen gab. Aber man hatte gedacht, ja, vielleicht bleibt es so bei Provokationen oder höchstens in diesen Ostregionen wird es so einen Einmarsch geben. Also aber mit einem Krieg von dieser Dimension habe ich persönlich auch nicht gerechnet. Das heißt, ich war doch ziemlich überrascht und natürlich, was man denkt, das erstens fragt man sich, war dieser Krieg wirklich so vermeidbar? Hätte man das vermeiden können? Welche Rolle hat auch die Politik der vergangenen Jahre gespielt? Was hat Europa für eine Rolle gespielt? USA, die NATO? Natürlich, das sind Fragen, die man sich stellt und dass man denkt, vielleicht hätte man das vermeiden können. Oder was trägt zur Eskalation bei eines Krieges? Das sind alle Gedanken, die man sich stellt. Aber natürlich dann im Mittelpunkt steht die Tragödie des Krieges, was es bedeutet für die Menschen in der Ukraine, was es bedeutet so für ihr Leben. Sie haben auch ihr Leben ganz anders sich vorgestellt, anders geplant. Und was bedeutet für die Menschen, die fliehen müssen und über die Grenzen gehen und in das nächste Land versuchen, sich zu retten. Ne? Das ist dann der nächste Gedanke. Und was bedeutet für die Menschen, die nach Deutschland das geschafft haben und hierher gekommen sind?
Werden wir jetzt wirklich etwas konkreter? Sie arbeiten sehr viel mit Integration, mit Menschen aus vielen Herkünften sozusagen, die auch in Deutschland irgendwie Fuß fassen müssen. Und jetzt haben wir wieder eine Welle von Leuten, die wirklich fliehen. Welche Probleme gibt es hier in München momentan? Welche praktischen Schwierigkeiten tatsächlich bestehen gerade? Und aber auch welche Risiken für die Ankömmlinge? Weil man denke zum Beispiel an die kriminelle Organisationen, die die Situation ausnutzen wollen. Gibt es dazu Strategien zur Bewältigung der Situation? Welche werden momentan angewandt? Und falls Sie da auch schon sich informiert haben, gibt es irgendwie Unterschiede zu den Strategien, die in Italien benutzt werden? Denn wir wissen, Europa ist Europa, aber Europa ist auch jede Nation ein bisschen anders.
Ja, das ist richtig. Also zunächst mal denke ich, dass hier in Deutschland und besonders in München, ne, reden wir jetzt auch von München, wo wir sind. Ich denke, was hier eine Rolle gespielt hat, das war eben die Flüchtlinge, die 2015, 2016 nach Deutschland gekommen sind. Und damals, das war natürlich auch, das waren Tausende von Menschen, die auf einmal hier waren und man war ziemlich unvorbereitet. Und dieses Mal kann man ein bisschen auf diese Erfahrungen vom letzten Mal aufbauen. Das bedeutet, dass man natürlich jetzt auch ein bisschen mehr für so eine Notsituation vorbereitet ist, dass man besser reagieren kann, obwohl es auch natürlich auch jetzt viele so Probleme sich gestellt haben und viele unzufriedenstellende auch so Situationen die entstanden sind. Aber natürlich, dieses Mal war man besser vorbereitet und man könnte zumindest die erste Hilfe, also was bedeutet die erste Hilfe? Das bedeutet die Unterbringung, das bedeutet die Versorgung mit Lebensmitteln, das bedeutet auch ebenso diese Schutz für die Menschen. Also das hat man viel besser jetzt in den Griff bekommen. Und was ich sagen kann, zumindest jetzt von Seiten der Caritas, man hat sofort, als dieser Krieg ausgebrochen ist, man hat so eine Art Notstand-Sitzung gemacht. Und bei dieser Sitzung hat man gleich überlegt, was machen wir. Zum Beispiel eine der ersten Reaktionen, das war der Infopoint am Hauptbahnhof zu organisieren. Und diese Infopoint gibt es nach wie vor. Und da sind alle Flüchtlinge, die meisten kommen über den Bahnhof, also die wenigsten am Flughafen. Also die können an diesem Infopoint bekommen sie die wichtigsten Informationen. Man hat es auch geschafft, Dolmetscher zu organisieren, zum Beispiel aus der ukrainischen katholischen Gemeinde. Also da bekommen die Menschen die erste Information und da gibt es so viele Ehrenamtliche, die da organisiert sind und die Ehrenamtliche begleiten dann die Flüchtlinge in den Unterkünften. Also es geht erstmal um die Ankunft an diese Zentralstelle und dann dort werden sie registriert und dann gehen sie dahin, wo sie schon geplant ist, wo sie hingehen. Probleme gab es am Anfang ein bisschen so für die Übernachtung, dass es nicht genug Betten gab oder nicht genug Liegen und so weiter. Das war ein bisschen ein Problem am Anfang, aber man hat das dann auch ein bisschen so ziemlich schnell wieder gelöst, wieder in den Griff bekommen. Und ich denke, was wichtig ist, dass durch diesen Empfang am Hauptbahnhof, dass die Menschen auch sofort eine erste Orientierung bekommen, dass sie wissen, man sagt ihnen, wo sie hingehen sollen, aber man muss sich vorstellen, also manche waren 30 Stunden unterwegs. Die kommen ja an, sprechen kein Deutsch, die meisten, manche Englisch, manche auch nicht Englisch. Frauen mit Kindern, viele haben auch ihre Haustiere mitgenommen, total verzweifelt, total auch traumatisiert, was es bedeutet. Und deswegen, da standen die Leute da mit der ukrainischen Fahne, nur natürlich als Symbol, um zu zeigen, wir sind da, damit man das gleich sieht und findet. Und da gehen die Flüchtlinge hin und bekommen eben diese erste, Unterstützung. Und das ist, ich denke, eine ganz gute Sache, eine wichtige Sache, weil das ist eben zunächst eben muss man wissen, wo man hingeht, muss man sich erholen aus diesen ganzen Strapazen, aus solchen Reisen. Das andere, was Sie gesagt haben, mit diesem Risiko, das ist richtig, weil natürlich mit dieser Welle von Ehrenamtlichen und Helfer, die auch sich gemeldet haben, sich engagieren, eben, wie Sie das angedeutet haben, gab es auch Leute, die natürlich sofort, wo eine Not gibt, sehen sie einen Grund für sich, einen Vorteil zu haben. Eben Stichpunkt Menschenhandel, Frauenhandel, Kleinkriminalität. Und es gab schon Fälle von Familien oder Frauen mit Kindern, die eben in solche Situationen gelandet sind. Und dann sind die zum Glück konnten sie meistens so zurückgehen an die Caritas oder zu anderen natürlich Beratungsstellen und ein bisschen darüber berichten. Und da konnte man dann natürlich erstmal Anzeige herstellen und dann, was noch dazu kommt.
Eine Frage, wie viele Leute kommen jeden Tag am Hauptbahnhof? Und haben Sie Verbindung auch mit anderen Städten in Bayern oder bleiben in München?
Also das ist so, erstens vielleicht kann ich sagen, aus welcher Richtung die kommen. Die meisten kommen aus Passau, aus dieser Richtung, in Richtung vom Osten, ne, Deutschland. Die kommen aus dieser Richtung. Und wie viele es kommen, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Also es kommen auf jeden Fall, an manche Tage kommen schon einige Hunderte an Tage. Fast vielleicht, manche Tage sind vielleicht auch schon 1000 gekommen. Manchmal kommen sehr viele, dann ist wieder ruhig und dann kommen wieder welche. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Und die Verbindung zu den anderen Städten, das kann ich jetzt nicht sagen. Es kann schon sein, dass Verbindungen, dass man sich so abspricht mit anderen Städten. Was ich weiß, dass man versucht, eben das ist jetzt aber auch schon bundesweit, dass man versucht, die Flüchtlinge einfach ein bisschen so aufzuteilen, dass nicht alle in den Großstädten bleiben, wie zum Beispiel auch Berlin. In Berlin, das weiß ich mit Sicherheit, dass wirklich Tausende am Tag kommen. weil natürlich Berlin ist viel näher an die polnische Grenze, das ist der Grund. Aber dass man versucht, dann die Menschen, vielleicht einige Tage bleiben sie am ersten Ankunftsort in der Großstadt und dann werden sie verteilt in anderen Städten, wo damit auch natürlich die Versorgung besser läuft. Weil natürlich, wenn zu viel Konzentration gibt, dann ist es auch schwieriger, die Menschen dann zu helfen, den Menschen zu unterstützen und unterzubringen.
Wir haben vorher eben über die Arbeit von vielen Freiwilligen und sie sind in unserer Gemeinde auch sehr zentral. Wollte ich fragen, eben wie ist es für die italienische Gemeinde? Gibt es so irgendwie Initiativen für die Flüchtlinge, gerade organisiert werden? Und welche eventuell? Was können wir darüber sagen?
Genau, ja, ich denke, das ist schon eine sehr gute Frage, weil das ist interessant, wie sich wirklich viele Menschen eben aktiviert haben, also mobilisiert haben, also die ganze Zivilgesellschaft. Und was ich festgestellt habe, dass eben innerhalb auch der verschiedenen Gemeinden, natürlich als erste die ukrainische, ne, weil das ist klar, weil sie am meisten sich solidarisieren mit den Menschen. Einige haben auch Verwandten, die gekommen sind, die haben sich aktiviert als Dolmetscher. Das ist klar, aber auch ich kenne auch viele Russen, die zum Beispiel sich sehr, sehr auch mit den ukrainischen Flüchtlingen solidarisiert haben und ihnen geholfen haben, sowohl ehrenamtlich, aber auch finanziell mit Spendenorganisationen. Das fand ich auch ganz toll. Und was die italienische Gemeinde angeht, ich habe so erfahren von einigen Projekten, da kann ich auch ein paar von diesen Initiativen kurz erwähnen. Wir haben hier in München eine bilinguale Schule, die italienische, deutsche Sprache, Leonardo da Vinci. Und dort zum Beispiel, die Schule hat sich gleich bereit erklärt, ukrainische Kinder aufzunehmen. Sie ist dann in Kontakt, also sie arbeiten zusammen mit einem ukrainischen Verein, der gleich, also die haben sich so schnell aktiviert, die wollen auch eine Art zweisprachige Schule organisieren. Und deswegen wollten sie ein bisschen auch das Know-how der italienisch-deutschen Schule erfahren. Das hat auch stattgefunden. Und dann, die Schule wird getragen von einem Förderverein und der Förderverein hat eine große Sammlung organisiert von sowohl Lebensmitteln als auch andere Dinge, die man im alltäglichen Leben benötigt, organisiert. Die haben viel gesammelt und verteilt. Das war das eine. Dann das andere, es gibt zum Beispiel einen Italiener, der arbeitet zusammen mit dem Münchner Bildungswerk. Und der hat dort zum Beispiel so die ehrenamtliche Arbeit mit organisiert und gibt Informationen an die Ehrenamtliche und natürlich auch an Italienische, wenn Italienische dabei sind. Weil das ist natürlich auch wichtig, weil viele Ehrenamtliche haben sich auch ein bisschen so leicht dann auch so überfordert gefühlt, weil man hat einen guten Willen, man hat viel Interesse, aber natürlich, es ist auch sehr anstrengend, besonders diejenigen, die Leute zu Hause bei sich aufnehmen. Das ist natürlich auch eine Überforderung manchmal. Und dann, was ich auch festgestellt habe, gerade heute, das will ich gleich erzählen, waren bei mir auch zwei Italiener, die immer Bücher sammeln, gebrauchte Bücher, die machen so kleine Flohmärkte. Und mit dem Geld kaufen sie Schulsachen für Kinder in sozialen Schwierigkeiten. Und dieses Mal haben wir jetzt das so ausgemacht, dass diese Schulsachen, also Hefte, Stifte etc., das werden ukrainische Kinder bekommen. Ne? Das war jetzt auch eine sehr schöne Geste, eine sehr schöne Aktion, weil wir eben dann die Kontakte haben. Dann vielleicht noch eine andere Sache, die so ganz schnell, ganz spontan entstanden sind. Es gibt eine Plattform, das nennt sich WIP, Working in Projects. Das wird organisiert von Anna Conti, die auch viele in München schon kennen, die sehr aktiv ist. Und sie hat durch ihre Plattform hat sie auch ukrainische Lehrer kontaktiert. Und diese ukrainischen Lehrer werden jetzt durch die Plattform zum Beispiel Bücher für Kinder vorlesen auf Ukrainisch. Das sind ukrainische Lehrer. Und das wird jetzt auch stattfinden. Also das sind so viele und dann auch, wir versuchen auch dann Deutschkurse zu organisieren, also auch eben durch die Plattform. Also ich denke, das ist wirklich eine sehr, sehr schnelle, eine sehr spontane Reaktion und auch sehr konkret, weil es werden verschiedene Hilfemaßnahmen organisiert und die wirklich auch sofort ankommen können. Ich war auch selber sehr beeindruckt und ich fand es jetzt also ganz toll, was sich alles bewegt. Und natürlich, ich kenne nur das, es gibt bestimmt viel mehr, ne? Da bin ich auch sicher.
Das ist wirklich sehr interessant, weil das war auch so ein bisschen eine Schwierigkeit, nicht wahr, Christina? Wie ja. ist das jetzt in deine, auch in deiner Erfahrung als genau. Lehrerin? Kannst du es erzählen?
Also genau, also ich bin auch Lehrerin an der Montessori-Schule. Wir sind auch eine private Schule und wir haben Familie, die auch Familien aufgenommen haben. Und natürlich, ja, die Kinder sind gekommen und wir wurden gefragt als Klasse, ob wir bereit sind, ein Kind aufzunehmen. Natürlich haben wir gesagt, ja, machen wir. Aber dann es hat schon einige Probleme präsentiert, weil das Kind, das zu uns gekommen ist, kein lateinisches Alphabet konnte. Und ich habe mir so auch gedacht, was ist jetzt mit diesen Kindern, die kommen? Weil die kommen also, wie Sie gesagt haben, nach so vielen Stunden Reise. Sie befinden sich in einer anderen Umgebung, die kennen keinen Mensch. Die wohnen in anderen Orten, die kennen die Sprache nicht. Und ich habe mir vorgestellt, es ist, als ob ich in eine Klasse reingehe und alles auf Kyrillisch geschrieben wäre. Also ich hätte keine Ahnung, was um mich passiert. Und jetzt, wir haben eine Zwischenlösung gefunden. Wir haben auch Mädchen, die in der oberen Stufe gegangen sind, aber die kennen schon Englisch zumindest. Aber das ist meine Frage, ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen, weil jetzt diese Kinder kommen immer mehr und ich glaube, dass die Klasse, es gibt keine offizielle Klasse, auch in der Regelschule, die diese Kinder beschulen können, damit sie zumindest das Alphabet kennen und lesen und schreiben können. Haben Sie Erfahrung oder wie wird das angehabt, wenn diese Kinder kommen und die Lehrer fühlen sich auch selber überfordert?
Das kann ich ganz gut nachvollziehen. Und zwar, wir haben zum Beispiel ein Projekt mit einer Schule in München, die hat Deutschklassen, das sind diese Klassen für ausländische Kinder. Und mit dieser Schule habe ich eben auch diese Woche gesprochen, weil wir dort eben extra Kurse machen für die Kinder. Der Schulleiter hat mir gesagt, die haben jetzt in seiner Schule schon einige Kinder, also Flüchtlinge aus der Ukraine. Und Herr hat gesagt, sie müssen jetzt sich ein Konzept machen, wie sie eben auch diese Kinder jetzt so eine Art auch alphabetisieren, weil eben, wie Sie gesagt haben, zum Teil ist es auch so, dass sie eben die lateinische Schrift nicht kennen. Und deswegen muss man das auch richtig auch angehen. Und das ist auch nicht so ganz einfach. Aber was mir der Schulleiter gesagt hat, dass die erstmal diese nächsten Tage, sie wollen noch nichts unternehmen, weil sie meinen, die Kinder sollen erstmal so richtig ankommen und überhaupt diese sozialen Kontakte haben und überhaupt das Gefühl haben, dass sie angenommen werden, dass sie hier akzeptiert werden, dass es andere Kinder gibt. Und dann kommt dieser Schritt, dass man das so richtig strukturieren muss. Und ich habe auch vom Kultusministerium so Informationen bekommen, dass das Kultusministerium auch plant, jetzt es gibt so eine Art Stabstelle, und sie planen auch dort extra so, das nennt sich so Integrationsprojekt für ukrainische Kinder. Und dass sie einfach diese Fördermaßnahmen auch mit der Sprache, mit der Schrift auch strukturieren müssen. Das ist jetzt eine große Herausforderung.
Genau, also wir haben jetzt 2 Jahre Pandemie gehabt, wo auch die Strukturen sehr überfordert waren und wir waren auch sehr belastet als Lehrer, also und Kinder sowieso, also noch mehr als wir. Und jetzt kommen diese Kinder, diese Flüchtlinge aus der Ukraine. Und es ist aber deutlich geworden, dass jetzt Alphabetisierung ist super wichtig, ja, also für diese Kinder. Aber auch in der Pandemie hat sich festgestellt, dass die Schule ist auch ein Ort von der Geselligkeit. Ja, wir haben gesehen, was die Effekte danach waren. Und meine Gedanken war, aus dieser schulischen Aspekt von dieser Flüchtlinge, wie könnte man sein, Ihrer Meinung nach, eine andere Unterstützung anbieten, dieser Trauma der Flucht zu überwinden? Könnte diese eine Gelegenheit sein, über eine neue Form der Eingliederung nachzudenken und den Schwerpunkt auf den menschlichen Aspekt des Unterrichts zu verlangen? Also mehr so eine andere Art von Inklusion, meine ich.
Ja, das ist richtig. Und ich denke, dass auch, was ich auch ein bisschen so mitbekommen habe, dass auch viele Lehrer auch sehr überfordert sind, eben so mit so viel auf so traumatisierte Kinder, die natürlich, das zeigt sich dann auch in dem Verhalten, das ist klar. Und dass es auch sehr schwierig ist, wenn man nicht genug sowohl Kompetenzen hat, aber auch die Struktur muss sich auch ändern, dass es muss mehr Personal sein und eben kleinere Gruppen, kleinere Klassen, mehr Fördermöglichkeiten, eben wie Sie sagen, Inklusion, ein ganz anderes Konzept von Inklusion, weil das ist meiner Meinung nach, im Moment, es gibt sehr wenige Strukturen für diese Bedürfnisse, die es gibt. Und das bleibt dann alles an den Lehrer hängen. Und die Lehrer natürlich brauchen selber dann Unterstützung und Begleitung. Ich hoffe, also, dass es eben das auch als Anlass genommen wird, dass man auch mehr so investiert in diesen Bereich, dass man auch mehr eben Mittel zur Verfügung stellt, weil das zeigt sich in solchen Situationen, wie wichtig das wäre, dass man das jetzt schon hätte. Aber eben hier, wir wissen, in der Schule gibt es dann Parallelschule, wo man sagt, die Kinder, die es nicht schaffen, müssen dann in eine andere Schulart gehen. Und das ist natürlich keine Lösung. Und dieses Thema mit der Inklusion, es ist sehr oft sehr abstrakt. Also man redet darüber, es gibt ganz tolle Konzepte. Sogar aus anderen Ländern werden deutsche Konzepte genommen, weil sie so gut sind. Aber praktisch ist es sehr schwierig, das umzusetzen. Es liegt an vielen Gründen, das ist jetzt ein ganz eigenes Thema, da will ich das nicht aufmachen. Aber ich denke eben, wie Sie sagen, es wäre vielleicht jetzt eine Gelegenheit, ein Anlass, dass man da auch mehr macht, weil eben als ich mit diesem Schulleiter gesprochen hatte, da hatte ich auch gemerkt, dass eben, er hat auch selber gesagt, erstens müssen sie ankommen, es muss erstmal so eine soziale Dimension geschaffen werden, in welche die Kinder dann auch eben so zurechtkommen, sich angenommen fühlen und dann muss der Rest dann geschehen. Aber wir wissen, das ist natürlich jetzt im Moment leider, das kennen wir aus anderen Erfahrungen, als die Kinder aus Ex-Jugoslawien kamen, waren alle sehr offen, waren alle sehr interessiert, haben sich alle engagiert, aber ab einer gewissen Zeit hat sich die Situation, die Stimmung ist umgekippt und das war für alle dann eine Belastung und das war zu viel. Und natürlich, man muss auch ein bisschen das bedenken, ne? Das eine ist die erste Reaktion. Und die ist wirklich sehr, sehr gut. Das ist ganz toll, diese ganze Welle von Solidarität, von Hilfeleistung, von Unterstützung. Aber wenn man nicht grundsätzlich was schafft, das kann sich dann wieder ändern, weil das ist dann nur eine Belastung dann, weil eben die Strukturen nicht da sind. Das ist meiner Meinung nach der Punkt.
Und ich docke gleich gerade an diesem Thema. Und zwar, es ist schon ein bisschen angeklungen und eben, dass die Integration ist auch eine Sache von Sozialisierung in eine Idee der Welt, die so ein bisschen breiter ist. Man weiß man, das ist definitiv so. Und gerade in dieser Situation, wir haben jetzt von den ganzen tollen Seiten auch der Solidarität gesprochen, aber gibt es so auch so eine etwas weniger erfreuliche Erscheinung, diese Flüchtlingswelle, und zwar, wir haben schon auch von Rassendiskriminierung gehört. Das heißt, es wurde tatsächlich so in diese humanitäre Notlage trotzdem festgestellt, dass manche Personen, die auch fliehen waren aus dem Ukraine, nicht so gleichgestellt wurden wie gebürtige Ukrainer. Und zwar Menschen, die eventuell andere Hautfarbe hatten oder eventuell andere Status hatten. Das ist auch schon ein bisschen sehr kompliziert. Vielleicht ist es eine neue Dimension, das macht auch nicht einfach gegenüber anderen Flüchtlingen aus anderen Wellen, kann mir vorstellen. Ich weiß nicht, können Sie sie vielleicht uns mal sagen, gibt es auch nicht so ein bisschen eine Unmut, wenn jetzt so viel bewegt wird und dann die zum Beispiel die Flüchtlinge aus 2015 gekommen sind, nicht so gut willkommen und wie Sie gesagt haben, vielleicht ist es in der ersten Phase alles sehr enthusiastisch, aber dann kippt, was sagen uns diese Episode? Was soll sich ändern irgendwie?
Ja, danke, das ist wirklich ein sehr wichtiger Aspekt und zwar, das fängt schon an mit der Flucht aus der Ukraine, ne? Das weiß man auch, dass Menschen aus anderen Ländern zum Teil gehindert wurden, die durften nicht über die Grenze, das war schon mal das eine. Das andere war, dass eben wir wissen, dass wir hatten schon diese sogenannte Flüchtlingsdrama mit Weißrussland, dass so viele Flüchtlinge dort so ausharren mussten, so tagelang, weil man, sie konnte nicht zurück, sie konnte nicht vorwärts, Polen hat sie nicht aufgenommen, also obwohl sie Recht gehabt hätten, Asyl zu beantragen. Man hat sie auch nicht aufgenommen. Also das war schon mal das Erste, wenn man das vergleichen möchte. Dann natürlich, wie Sie sagen, hier, das ist so, das hat nicht nur mit dem, wie sie empfangen werden, sondern auch rechtlich, habe ich jetzt erfahren, dass die sogenannten Drittstaatler, die zum Beispiel, es gibt viele Studenten, die aus Indien kommen und die waren auch in der Ukraine, die sind jetzt auch zum Beispiel in Deutschland, sie haben auch rechtlich ein bisschen so andere Voraussetzungen, weil die Erleichterung, die man sofort für die ukrainischen Bürger beschlossen hatte, die gelten nicht für alle. Und das ist dann, man hat zum Beispiel gesagt, ja, sofort für 3 Jahre bekommt man Aufenthaltserlaubnis zum Beispiel für die ukrainischen Bürger. Aber das gilt nicht unbedingt für die anderen. Und natürlich, das ist schon eine Situation, die viele Fragen aufstellt. Also man stellt sich die Frage, ist es jetzt eine Diskriminierung? Woran liegt es? Man ist natürlich sehr froh, dass zum Beispiel die ukrainischen Bürger können in die U-Bahn fahren ohne Karte. Sie dürfen jetzt auch telefonieren. Die Telekom hat viele Erleichterungen für sie gemacht. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wunderbar. Aber natürlich, warum gilt es nicht für die anderen? Das ist schon eine berechtigte Frage, die man sich stellt. Was auch noch passiert ist, es gibt hier in den Unterkünften auf einmal, wo die Flüchtlinge untergebracht werden müssen, das hat man sehr gut organisiert, aber zum Teil fehlt der Platz. Das bedeutet, dass es gibt Flüchtlinge, die schon lange in den Unterkünften waren, die mussten ausziehen, um Platz zu machen für die ukrainischen Flüchtlinge. Gut, das ist richtig, die sind traumatisiert, sie brauchen sofort Hilfe, aber die anderen Flüchtlinge sind natürlich auch in schwierigen Lebenslagen. Die können auch nicht so schnell eine Alternative finden. Und natürlich die Flüchtlinge aus dem Irak und aus Syrien sagen, wir sind auch vor den Bomben geflohen. Unsere Länder sind auch und unsere Städte bombardiert worden. Wir haben kein Haus mehr dort. Aber wir sind nicht so empfangen worden, dass wir so viele Erleichterungen, wir mussten Asyl stellen, bei einigen hat es nicht mal geklappt. Die kriegen nicht mal Asyl und werden abgeschoben. Und natürlich, das ist klar, dass man das vergleicht und dass man sich schon die Frage stellt, warum gilt es für sie, und das ist ja richtig für die ukrainische Flüchtlinge, aber warum gilt es nicht für die anderen? Und das sind dann Sachen, die eben, wie Sie auch gesagt haben, was bedeutet es auch für die Integration dann? Also da bilden sich auch dann Migranten oder Flüchtlinge erste und zweite Klasse zwangsläufig, weil es objektiv so geschaffen wird. Da bildet sich Konkurrenz, weil die einen sagen, die bekommen und wir nicht. Und das schafft natürlich Ressentiment, das schafft Unmut und es können auch Konflikte entstehen. Das muss nicht sein, ich hoffe nicht. Aber klar, wenn man das zu Ende denkt, dann muss man auch ein bisschen damit rechnen und denken, dass dieser Umgang ist ein bisschen ungerecht. Oder zum Beispiel, ich mache noch ein Beispiel, leider auch eine Folge war, der Rassismus gegen russische Bürger hat zugenommen. Es gibt Angriffe auf russische Geschäfte, auf Menschen, die Russisch sprechen, obwohl, wie ich vorhin ein Beispiel gemacht habe, sehr viele Russen sich sogar solidarisiert haben mit den ukrainischen Bürgern und gegen diese Politik sind in Russland und natürlich gegen diesen Krieg. Aber die sind auch jetzt zum Teil, die werden auch zum Teil angegriffen. Und wir haben Künstler, wir haben Wissenschaftler, russische Künstler, sie müssen das Land verlassen. Das ist auch eine Frage, die gestellt wird, die sich stellt. Ist es auch die Lösung, dass man zum Beispiel Universitäten haben ihre Verträge aufgegeben? Es gab Studenten, die hatten ihr Stipendien, die bekommen kein Stipendium mehr. Es gibt Dirigenten, die wurden entlassen, weil sie sich nicht so direkt gegen den Krieg ausgesprochen haben. Natürlich, was sagen die anderen? Andere sagen, welche Kriege haben zum Beispiel die USA gemacht gegen Irak? Das war auch kein legitimer Krieg. Wer hat von amerikanischen Künstlern verlangt, dass sie sich gegen USA äußern, sonst verlieren sie ihre Stelle? Oder gerade nehmen wir noch das Beispiel mit der Orchestra. In Deutschland nach dem Krieg gab es viele alte Nazis, die Dirigenten waren. Ne? Das wissen wir auch vom Karajan, aber auch viele andere. Die könnten dirigieren, die sind geblieben. Und das sind schon Vergleiche, die Menschen dann machen und sich fragen, hier ist es auch vielleicht ein Punkt, wo man mehr nachdenken sollte, wo man auch mehr sich überlegen sollte, ist es richtig, diese Reaktion?
Natürlich eine schwierige Frage, was ich Ihnen jetzt stelle. Sie haben eine lange Erfahrung in Sachen von Integration und eben in diese schwierigen Themen. Wer würden Sie sagen, sind die Ansprechpartner, die Sie sofort jetzt springen sollten und etwas unternehmen sollten oder reagieren? Womit würden Sie anfangen in Anbetracht dessen, dass natürlich nicht alles von Grund auf komplett geändert werden will innerhalb von wenigen Wochen oder so? Aber was würden Sie sich wünschen, dass irgendwie auch institutionell passieren würde, das so ein bisschen als Gegensteuerung, Maßnahme. Hätten Sie sich schon eine Idee gemacht oder ist es zu früh, weil Sie mittendrin sind in diese Notlage?
Ja, ich denke, das ist ein bisschen schwierig, ne? Weil man kann sich schon vorstellen, was vielleicht wichtiger wäre. Ich denke, was wichtig wäre, dass man grundsätzlich mehr investiert in diese ganze, weil so Notsituationen leider, das ist ein bisschen so meine Meinung, wir werden noch welche haben in den nächsten Jahren. Ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht wieder die letzte ist, sondern wir hatten schon vor kurzem die Situation mit Afghanistan, ne, mit den Taliban und so. Und jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Und ich gehe davon aus, dass die Konflikte international zunehmen werden, weil die Krisen, also wir haben nicht nur die Klimakrise, wir haben eine Wirtschaftskrise, eine Finanzkrise, die werden zunehmen und die Konflikte werden zunehmen und Menschen werden versuchen, sich zu retten in andere Länder. Deswegen, ich denke, dass man mehr investieren musste, dass man nicht immer so vor so eine Notlage steht. Also ich habe gesagt, dieses Mal hat man natürlich schon mehr Mittel gehabt als bei der anderen Flüchtlingswelle 2015 und 2016. Aber es gibt trotzdem Menschen, die einige Tage lang müssen fast auf dem Boden übernachten oder die, wo es wirklich sehr schwierig ist. Und wer weiß jetzt, wie es auch weitergeht. Weil natürlich, das ist die Erstunterbringung. Zum Beispiel, es gäbe die Möglichkeit, viel mehr Wohnungen zu bauen, ne? Weil das ist das nächste Problem, das ist der nächste, sagen wir mal, so Verteilungskampf, ne? Weil alle konkurrieren dann gerade in den Ballungsgebieten, in den Großstädten. Also jeder will eine Wohnung. Also wo sollen dann diese Menschen alle wohnen? Also viele werden zurückgehen, ne? Also viele gehen bestimmt zurück. Andere werden aber bleiben, die ihre Häuser verloren haben. So schnell gehen sie zurück. Im Gegenteil, werden ihre Männer noch dazu kommen. Und da muss man eine ganz andere Politik entstehen, zum Beispiel Sozialwohnungsbau. Also was passiert? Es gibt viel zu wenig Sozialwohnungen allgemein. Und sowieso, wenn man so bedenkt, wenn Flüchtlinge kommen, man muss, es passiert Folgendes, die Sozialwohnungen nach einigen Jahren werden umgewandelt in Privatwohnungen. Also das ist ein Riesenproblem, also das hat man überhaupt nicht in den Griff, diese Wohnproblematik. Da musste man viel mehr machen und es gäbe Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Vergleiche in Paris. In Paris zum Beispiel, die Stadt kauft reihenweise Gebäude und macht daraus Sozialwohnungen. Hier passiert das Gegenteil. Also wenn man will, könnte man viel mehr machen. Ich denke, die ganzen, besonders die Städte, also ich glaube, die Städte sind die Ersten, die da was machen müssen. Die müssen mehr Geld natürlich vom Bund bekommen, müssen mehr Geld haben und viel mehr Spielräume haben, um zu investieren eben und die Bedingungen zu schaffen, dann, wenn solche so Notlage gibt, dass man auch besser vorbereitet ist, dass man auch mehr Strukturen dann zur Verfügung hat. Das ist, was ich denke, meiner Meinung nach, was wichtig wäre und worauf ich auch bestehe und dafür werde ich mich auch einsetzen.
Genau, also wir haben noch eine letzte Frage und zwar, also das ist immer mit der Schule ein bisschen verbunden, weil wenn das Kind kam, also wir haben auch uns jetzt gefragt, wie können wir die Kinder aufnehmen und so und aber auch die Frage, wie sie auch jetzt gemeint habe, also wenn die Leute kommen, man weiß nicht, wie lange die bleiben, ja, und natürlich auch so Räumlichkeiten zu schaffen und so kann immer so ein Problem sein, weil man hat keine klare Sicht, von was passieren wird, aber sie haben schon viel gesehen und viel erlebt in diese Situationen. Haben Sie vielleicht so eine Einschätzung, wie viele von dieser Flüchtlinge bleiben könnten? Was könnte sie überzeugen zu bleiben? Also weil viele vielleicht, die möchten schon zurückgehen, wenn jetzt dieser Krieg vorbei ist. Natürlich muss man auch daran denken, dass die Städte aufgebaut werden müssen wieder in der Ukraine. Aber so einfach eine Einschätzung von wie viele hier bleiben würden, nach Ihrer Meinung.
Das ist ein bisschen schwierig jetzt, das einzuschätzen, weil eben wir wissen nicht, wie es in der Ukraine weitergeht. Also wenn der Krieg zu Ende ist und man weiß, was gibt es dann für eine Regierung, bleibt die gleiche Regierung? Gibt es eine Regierung, die von Russland, so eine Scheinregierung, die von Russland eingesetzt wird? Das sind alles so Faktoren, die eine Rolle spielen. Nicht nur die Häuser natürlich auch, aber das spielt auch eine Rolle, welche politische Gestalt diese Gesellschaft nehmen wird. Wird es ein demokratisches Land sein? Wird es mehr so ein Land, so ein Protektorat sein von Russland? Und da werden bestimmt viele nicht zurückgehen wollen. Und jetzt, was ich gehört habe, zum Beispiel, ich hatte am Anfang gesagt, es gibt hier eine Initiative, ein Verein, dass sie wollen so eine zweisprachige Schule gründen für ukrainische Kinder, also wo auch so viele auf Ukrainisch unterrichtet wird, weil die zum Beispiel, und das sind auch so Menschen, die sich gut auskennen, sind Lehrer und andere Fachleute, die rechnen damit, dass die meisten zurückgehen. Die rechnen damit, weil sie wissen, zum Beispiel Ukraine sind auch, hängen sehr stark auch an ihr Land, an ihre Kultur. Sie sind sehr identifiziert mit ihrem Land und der Wunsch, zurückzugehen, wird schon sehr stark sein. Wie ich das einschätze, ich denke, dass vielleicht, ich glaube schon, dass vielleicht die Hälfte wird hier bleiben, kann ich mir vorstellen, und vielleicht die Hälfte zurückgeht. Aber wie gesagt, das ist wirklich sehr schwierig zu sagen, weil wir wissen nicht, also jetzt diese Kriege, also wenn man sich nicht so einigt, das kann sich hinziehen wie in andere Länder. Manchmal es kann Monate weitergehen, es kann, oder es bleiben dann, vielleicht hört der Krieg so auf, aber es bleibt eine Art Bürgerkrieg, es bleiben dann irgendwelchen vielleicht Separatisten oder andere, die irgendwie was anderes vorhaben. So, es wird nicht so schnell, glaube ich, ein stabiles Land. Und weil die Voraussetzungen jetzt, man hat so viel kaputt gemacht. Also ich meine jetzt nicht nur Zerstörung von Gebäuden und so, aber auch in der Haltung der Menschen, in dem, was man vielleicht, man denkt wieder, das ist Russland, ist wieder eine Bedrohung, auch wenn sich Russland zurückzieht. Oder man denkt, ja, jetzt sind wir abhängig von Russland, oder wird es wirklich ein neutrales Land sein? Und was bedeutet das? Sind wir wirklich sicher? Also man hat wirklich keine Garantie. Und die Wirtschaft vor allem, das ist ein großes Problem, weil die waren schon vor dem Krieg in einer großen Wirtschaftskrise. Die hatten unheimlich viele auch Arbeitslose. Also die Wirtschaft ist ziemlich schwach in der Ukraine. Und jetzt mit diesem Krieg, also bevor sich das Land auch ökonomisch wieder erholt, das wird schon dauern. Deswegen, ich gehe davon aus schon, dass viele auch hier bleiben werden. Also wenn man sich eben ein bisschen dieses Szenario vorstellt, wie es realistisch weitergeht in so einem Land, da denke ich, und dann natürlich am Anfang, es ist so auch bei anderen Migranten, am Anfang will man kurz bleiben, man denkt, man will sich erstmal retten, aber auch Migranten, die nicht in einer Notlage sind, das kennen wir alle, man will nur eine Zeit lang irgendwo hingehen und dann bleibt man doch viel länger, und das kann auch in diesem Fall auch gerade für Menschen, die vielleicht, wenn sie zurückschauen, haben sie nur Ruinen vor sich. Das wird vielleicht noch mehr der Fall sein, dass sie bleiben. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, dass man sich wirklich auch mit dieser Integrationspolitik und Integrationsmaßnahmen sich wirklich so ernsthafte Gedanken macht und dass man davon ausgeht, dass viele Menschen hier bleiben werden, andere werden dazukommen und dass man dieses Problem ganz grundsätzlich lösen muss. Und ich finde persönlich ein Skandal, dass man jetzt 1 Milliarde Euro oder 100 Milliarden Euro, Entschuldigung, in Rüstung ausgeben will und dass man noch mehr Rüstung machen will und dass man noch mehr sich bewaffnen will. Dieses Geld wäre meiner Meinung nach viel besser ausgegeben in der Sozialintegration von den Menschen.
Zumindest meinerseits kann ich das nur unterstreichen, weil ich finde es tatsächlich, dass auf verschiedenen Ebenen, und ich glaube, da sind wir in dieser Runde, glaube ich, alle einverstanden. Auf dieser Ebene sowie auch natürlich auf gesundheitlicher Ebene könnte man viel mehr für viele Leute machen. Und das wäre eine Basis, nicht nur für diejenigen, die einreisen und die ankommen hier, aber das wäre natürlich ein Vorteil für die ganze Gesellschaft insgesamt. Das wäre sehr wichtig. Wir haben jetzt heute Abend jetzt eine Aufnahme gemacht. Das ist jetzt leider ein Konflikt, der weitergeht und wo wir jetzt nicht genau wissen, aber das war ein sehr wichtiges und sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir bedanken uns sehr bei Norma Mattarei, Leiterin der Akademie der Nationen des Caritasverbandes München und Freising, für ihre Einsichten in viele Initiativen und auch für ihre Einschätzungen und Inputs über diese Situation. Wir bedanken uns sehr für die Zeit, die uns gegeben hat, und wünschen wirklich alles Gute weiterhin für Ihre Arbeit. Und vielleicht, wie es auch schon heute passiert ist, sehen wir uns oder hören wir uns wieder, um weiterzusprechen, vielleicht über Integration und das Weitergehen in dieser Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Mattarei.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das Gespräch.
Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Liebe Freunde von Lora Italiana, der Krieg in der Ukraine herrschte im Moment über alle anderen Themen. Die Situation bereitet uns Sorgen, aber wir möchten uns doch Mut machen und am Kulturleben teilhaben. Am 7. März wird's im Gasteig HP8 Saal X getanzt. Zwei italienische Choreografinnen erarbeiten unabhängig voneinander mit zwei italienischen Tänzerinnen jeweils eine 20-minütige Choreografie zur Musik des Arzis Saxophon Quartetts. Die Musik bleibt dabei in beiden Fällen gleich und der Druck ist hoch, denn alle müssen sich an gewisse Spielregeln halten. Etwa, man hat nur 5 Tage Zeit für die Kreation und die Musik wird erst 5 Tage vor Probenbeginn geliefert. Beide Choreografien werden hintereinander performt, sodass das Publikum miterleben kann, wie unterschiedlich die kreativen Hirne der Choreografinnen ticken. Beim Gespräch im Anschluss erhält das Publikum Einblick in die Beweggründe der jeweiligen künstlerischen Entscheidungen. Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Karten sind an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. Achtung aber, es gilt dabei die 2G-Regel. Weitere Informationen könnt ihr unter der Adresse www.gasteig.de finden. In der Munich Art Gallery bis zum 7. April stellt der in München lebende Künstler Alessandro Giorgi ausgewählte Werke. Hauptthema der farbenfrohen Zeichnungen sind die Komplexität der Identität und der menschlichen Natur. Die wiederkehrenden Motive von Masken, Kostümen und dynamischen Figuren in seinen Kompositionen sind wie kleine Fenster in andere absurde Universen. Mehr Informationen findet ihr unter www.in-münchen.de. Und zum Schluss eine Zoom-Online-Veranstaltung. Am 11. April ab 20.30 Uhr präsentiert Anna Giuria Antonio Giuseppe Malafarina, der freiberufliche Journalist und Schriftsteller, der nach einem Tauchgang querschnittsgelähmt ist, ein Mann von großer Stärke, ein lebendes Beispiel für jemanden, der seine sehr persönliche Krankheit mit Mut und einer gesunden Leichtigkeit und Positivität angenommen hat. In der Live-Sendung sprechen wir mit unseren Gästen über den Unterschied zwischen einer Behinderung, die von Geburt an besteht, und einer, die erst im Laufe des Lebens erworben wurde. Antonio Giuseppe Malafarina wird die Fondazione Mantovani Castorina Onlus, deren Ehrenamtpräsident er ist, und das Festival delle Abilità, also das Festival der Fähigkeiten, vorstellen, das im September in Mailand stattfinden wird. Und schließlich zeigen wir Antonios Brain Control Roboter. Dabei werden wir über Technologie im Dienste der Barrierefreiheit sprechen. Mehr Informationen bekommt ihr unter workingprojects.eu.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Wir sind auch für heute am Ende unserer Sendung gelangt. Vielen Dank nochmals an unseren Gast Norman Mattarei und an Dario Dorigo und Elisa Sant'Angelo von der Redaktion. Die Zwischen- und Hintergrundmusik zu unseren Beiträgen ist von Kevin MacLeod, Chill Music, Alexander Nakarada, Raphael Krux, Musical Files und Brian Holz.
Von Fabiana Saviano und
Andrea Bonaccini.
Einen lieben Dank natürlich auch an euch, die mit uns eine italienische Stunde verbracht habt.
Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat und uns weiterempfehlen möchtet, besucht unsere Facebook-Seite l-ora-italiana-radio-lora oder die Webseite www.lora924.de, wo ihr unter anderem diese Folge als Podcast für die nächsten 7 Tage abrufen könnt.
Wir wünschen euch einen schönen Monat mit den Sendungen von Radio Lora München 92.4 und wir hören uns wieder am Dienstag, dem 3. Mai. Bis dahin,
buona serata e a presto!